Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Leif Ahrens. Wenn Wohnungseigentümer nichts von ihren Mietern hören, ist ja eigentlich alles okay. Dennoch gibt es Dinge, über die Eigentümer Bescheid wissen müssen. Aus allem, was für Eigentümer und Vermieter wichtig ist oder werden kann, machen wir hier kurzweilige Podcast-Episoden. Du bist immer alles im Bilde, du weißt, was zu tun ist und wir hängen alle wichtigen Dokumente an die Episoden an. Es geht los. Rund 20 Minuten voller Fakten und Geschichten, nach denen übrigens immer wieder gefragt wird. Die starten hier.
Es gibt Situationen, da denkst du als Vermieter, das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein. Nächtliche Technopartys oder Cannabisgeruch im Treppenhaus, ein Kampfhund in einer Wohnung, Feuerwerk auf dem Balkon oder eventuell auch Beleidigungen, die so massiv sind, dass eigentlich ein Zusammenleben im Haus kaum noch möglich ist. Aber nicht alles, was nervt, rechtfertigt jetzt auch gleich einen Rausschmiss, also eine Kündigung. Und nicht alles, was eskaliert, ist juristisch auch so eindeutig, wie sich das vielleicht im ersten Moment anfühlt. Und genau darum geht es jetzt. Was können private Vermieterinnen und Vermieter tun, wenn Mieter so richtig aus dem Rahmen fallen? Wo liegt so die Grenze zwischen Ärgernis, Abmahnung, Kündigung? Und vor allen Dingen, worauf kommt es im Einzelfall wirklich an? Rechtsanwältin Verena Till von Haus und Grund Frankfurt am Main hat ein paar Anekdoten und Ideen parat. Grüß dich, Verena.
Hallo live.
Lass uns doch mal ganz grundsätzlich einsteigen. Wenn ein Mieter sich ungewöhnlich verhält, wie auch immer, oder wenn Nachbarn sich beschweren, ist das schon ausreichend, um eine Kündigung auszusprechen?
Nee, erstmal noch nicht. Ne? Also es ist so, wir gehen immer aus von Paragraph 535 des bürgerlichen Gesetzbuchs, der sagt erstmal, jeder Mieter darf im Rahmen des gesetzlich Zulässigen natürlich aber seine freie Persönlichkeit entfalten. Und deswegen darf der erstmal mit der Wohnung machen, was er möchte.
Wenn ich jetzt dieses Thema angehe, weil das sorgt ja wahrscheinlich immer wieder für Ärger, das ist ja die Tierhaltung. Die einen mögen sie, die anderen mögen sie nicht. Was ist denn, wenn jetzt plötzlich ein Hund in der Wohnung lebt oder vielleicht sogar so ein Hund, der, wie soll ich das sagen, mir ein bisschen mehr Puls macht, also der eventuell sogar als gefährlich gilt?
Also es ist so, die Kleintierhundehaltung, ne, die ist grundsätzlich erstmal erlaubt. Ja. Problematisch wird es dann, wenn es große Hunde werden und vor allen Dingen, wenn es Kampfhunde werden. Ne. Also Kampfhunde dürfen grundsätzlich im Wohnraum nicht gehalten werden. Das ist eine gesetzliche Vorgabe, da haben wir überhaupt gar keine andere Möglichkeiten, ja. Wirklich problematisch wird es dann, wenn der Hund einfach zu Störungen führt. Ne? Also wenn der Hund laut bellt, wenn er vielleicht ein auffälliges, aggressives Verhalten zeigt, wenn er damit andere Nachbarn stört, andere Bewohner des Hauses. Oder wenn er eben tatsächlich bissig ist und es dadurch zu Zwischenfällen kommt im Haus. Das geht natürlich nicht, ganz klar.
Ja, also wenn er bissig wird, da würde ich wahrscheinlich auch tief durchatmen wollen. Aber jetzt sag mal, kleine Hunde, ich meine, das ist ja auch relativ, weißt du, bei einem 2,3 Meter Mann mit Muskeln ohne Ende sieht ein Kampfhund auch aus wie ein kleines Schoßhündchen. Wo ist denn da die Grenze?
Also es gibt keine feste Grenze irgendwie in Zentimetern. Ja. Es ist einfach so, dass man sagt, so ein normaler Familienhund, der eben keine großen Auffälligkeiten hat, der irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Mal am Tag Gassi geht, einmal kurz durchs Treppenhaus läuft und ansonsten unauffällig ist, ja, der ist schon eher zumutbar. Therapiehunde sind es sowieso. Ja, genau. Also da muss man einfach ein bisschen genau hingucken, was ist das für ein konkretes Tier, welche Verhaltensweisen zeigt das?
Hast du denn schon mal von einem Kampfhund gehört, der Therapiehund gleichzeitig ist? Also in doppelter Job?
Wer weiß, für den einen oder anderen vielleicht. Ne?
Also Therapiehunde, muss man ja mal sagen, sind ja die, die, ich sehe das immer, die Kindern zum Beispiel in Rollis helfen. Und die so den Alltag bestehen. Ne? Oder die dir, glaube ich, auch helfen, wenn du, wie ist das, wenn du immer irgendwelche Anfälle kriegst und die erfahren oder die spüren das schneller und helfen dann. Ne?
Ja, genau.
Also das ist sozusagen der vierbeinige frühere Zivildienstleistende.
Sozusagen, könnte man sagen.
Okay. Dann lass uns mal zu einem Thema kommen, was seit der teilweisen Legalisierung viele Vermieter auch beschäftigt und das ist, wenn es mal ein bisschen strenger riecht, Cannabis. Darf ein Mieter einfach in seiner Wohnung konsumieren?
Ja, grundsätzlich schon. Cannabis ist ja zumindest teilweise legalisiert worden und der reine Konsum im Wohnraum ist jetzt normal und darf sein. Es ist kein Problem. Ein Problem wird es eben auch da wieder erst dann, wenn es so ist, dass irgendwie Schäden an der Mietsache dadurch entstehen oder andere im Haus ganz besonders stark beeinträchtigt werden. Also wir können es vergleichen mit dem Rauchen bisher. Ja, auch beim Rauchen war es schon immer so, dass das im Wohnraum zulässig war. Allerdings musste man immer Rücksicht nehmen, und das ist beim Cannabis eben genauso, auf die Interessen der anderen Bewohner im Haus. Ja, das heißt, Wenn irgendwann der Punkt kommt, wo sich die Nachbarn gestört fühlen, dann wird man Zeiten festlegen müssen, vielleicht besprechen müssen, wann irgendwie dann auch die Fenster geöffnet werden dürfen, solche Sachen. Ja, da muss man eine einvernehmliche Lösung finden dann.
Ist das echt so, dass man dann, ich sag mal, Rauchzeiten vereinbart?
Na, Fensteröffnungszeiten.
Weißt du, meine Idee ist ja, die meisten Raucher, die ich kenne, die gehen halt auf den Balkon zum Rauchen. Damit es in der Wohnung nicht, wie soll ich sagen, zu dolle riecht. Ja. Ist ja jetzt aber eine blöde Idee, weil normales Rauchen stört ja scheinbar weniger Menschen als Cannabisrauchen. Deswegen ist es nachvollziehbar, wenn die in der Wohnung rauchen. Gibt es denn da aber irgendeine Grenze, dass man sagt, ein, zwei Mal am Tag geht, anschließend zieht es so in die Wände rein, dass man das nicht mehr wegkriegt?
Nee, also auch da leider keine feste Grenze. Es ist tatsächlich so, dass in dem Moment, in dem es übermäßig stattfindet und es eben tatsächlich so stark in die Wände zieht, dass ich den Geruch auch mit einfachem Streichen nicht mehr überdeckt bekomme. Ne? Da ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagen muss, das ist jetzt wirklich ein Angriff auf die Bausubstanz, weil der Putz eben dann hinterher runtergeschlagen werden muss. Und dann habe ich sicherlich einen Punkt erreicht, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Schaden an der Mietsache, das ist jetzt zu viel. Ja. Vielleicht einfach noch mal kurz zu dem Thema Balkon. Wir haben im Wohnraum immer wieder das Thema, dass wir die Interessen der einzelnen Bewohner gegeneinander abwägen müssen. Ja? Also so sehr der eine eben auf dem Balkon vielleicht rauchen möchte, egal ob jetzt Cannabis oder normalen Tabak, so sehr möchte ja der andere vielleicht auch einfach ungestört auf seinem Balkon sitzen und ein Buch lesen. Ja? Und diese beiden Interessen, die sind irgendwie miteinander in Einklang zu bringen. Und da muss man sich eben dann doch leider einigen, wer wann wie seinen Balkon benutzt.
Es ist lustig. Manchmal sind es ja auch so die ganz normalen Dinge, weißt du, wo du selber auf Ideen kommst, bevor man die Richter bemüht. Ich hatte ja auch mal eine Nachbarin, die auf ihrem Balkon immer geraucht hat. Mhm. Und blöderweise zog das immer bei uns ins Schlafzimmer rein.
Ja.
Besonders eigentlich ist, weil wenn du da liegst, irgendwann merkst du es erst beim Schlafen, wenn die nachts oder spätabends mal was rauchen. Und dann irgendwann habe ich gesehen, ich konnte aus dem Bett immer mit dem großen Zeh dem Fenster so einen Schubs geben, dann ist das zugeknallt. Und was ich dann ganz süß fand, ich dachte, weißt du, das hört die irgendwann mal, die andere Dame, aber da hat sich gar nicht großartig Gedanken gemacht, dass es mit ihrem Rauchen zusammenhängt. Sie sagte, ihr Fenster knallt immer, das ist ja jetzt nicht gut. Und witzigerweise dann hat die aufgehört, auf dem Balkon zu rauchen.
Ach, verrückt.
Also, weißt du, manchmal muss man, glaube ich, auch so ein bisschen die ungewöhnlicheren Wege gehen, ja, ob sowas dann funktioniert oder nicht. Aber ist das denn wirklich so ein Thema? Ich meine, wenn du jemandem sagst, der halt einfach Raucher ist, ich fände es cool, wenn wir jetzt so Zeiten vereinbaren können, wo Fenster auf und Fenster zu ist, ist das nicht schon auch ein Affront?
Mag der ein oder andere so empfinden, aber ist in der Realität gängig und werden wir wahrscheinlich nicht viele andere Lösungen finden. Ja, man muss eben miteinander gucken, dass man da miteinander einen Weg findet. Ja.
Okay. So für normale Kippen gehen ja die meisten Menschen an Kiosk oder an Automaten. Mhm. Wenn jetzt jemand sowas wie Cannabis konsumiert, gibt es da auch manche, die irgendwie ein Zimmer gleich zur Plantage umbauen. Ist es okay oder wird es dann so langsam heikel?
Nee, da wird's dann tatsächlich heikel. Also es ist eben so, dass das sind ja Pflanzen im Wohnraum auch, ne? Und die verursachen Feuchtigkeit und diese Feuchtigkeit kann, wenn nicht ausreichend geheizt und entsprechend gelüftet wird, eben zu Schimmel führen, ja? Oder einfach zu Feuchtigkeitsschäden auch an den Fenstern. Und das ist dann schon ein großes Thema, ja? Wenn ich jetzt wirklich so eine ganze Plantage habe und das irgendwie mit gärtnerischer Liebe und Hingabe pflege, dann wird sicherlich irgendwann der Punkt erreicht sein, wo ich gar nicht mehr so viel lüften kann, dass diese Schäden nicht entstehen. Da ist rein mietrechtlich sicherlich eine Grenze, abgesehen davon, dass nach dem Cannabis-Gesetz natürlich auch nur eine bestimmte Anzahl von Pflanzen überhaupt erlaubt ist.
Kennst du die Zahl?
Ich meine zwei.
Also zwei solche Pflanzen,
die pro Erwachsene, glaube ich.
Okay, Wahnsinn. Ja. Also was alles geregelt wird, ist ja echt der Klopper. Ja. Jetzt haben wir ja den Klassiker im Mietshaus. Mhm. Wie soll ich das sagen? Lärm. Mhm. Das kann eine Party sein. Gut, das kann noch vorkommen. Wo ist denn dieser Punkt, wo ich Musik, die ich gerne mag und vielleicht einen Zacken lauter höre, was Unangenehmes wird? Oder wo aus, ich sag mal, regelmäßigem Feiern, also jemand, der fröhlich ist und der gute Freunde hat, ein echtes mietrechtliches Problem wird?
Mhm. Ja, also es ist so, die klassische Techno-Party, die richtig, richtig laut und mit richtig viel Wumms, ne, und wo alle irgendwie doch sehr fröhlich sind, passt ja dann auch wieder zum vorherigen Thema mit dem Cannabis. Da ist es tatsächlich so, die kann, zumindest wenn sie kommerziell ist, im Wohnraum nicht stattfinden. Ja. Wir haben aber schon auch die Möglichkeit, auch im Wohnraum mal ausgelassen Geburtstag zu feiern. Ja, also das Übliche, dass ich dass ich, sagen wir mal, mit 2 oder 3 Personen in der Wohnung wohne und jeder feiert einmal im Jahr seinen Geburtstag und da wird es vielleicht auch tagsüber mal ein bisschen lauter und gegen 10 sind die Leute immer noch da und fröhlich. Das ist in Ordnung, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann müssen die Nachbarn schlafen können, aber bis zu einem gewissen Punkt ist das in Ordnung. Was eben nicht geht, ist, wenn jetzt jeden Samstag oder vielleicht sogar auch unter der Woche regelmäßig dann irgendwie so eine Party stattfindet, das ist den Nachbarn eben nicht mehr zumutbar. Ja.
Wenn ich jetzt einmal das Gefühl habe, puh, das war aber laut gestern Abend oder ging bis weit in die Nacht rein, muss ich da gleich einen Zettel hernehmen und mir aufschreiben, wann das genau war, um sowas auch nachher nachweisen zu können? Oder muss ich am besten noch eine Aufnahme mit dem Smartphone irgendwie machen?
Also Aufnahmen im Smartphone sind problematisch, das bitte erstmal nicht. Nein, wenn das einmal ist, dann sicherlich nicht. Wenn es aber regelmäßig vorkommt, ja, dann sind Lärmstörungen idealerweise durch ein Protokoll zu belegen, ja. Und das sollte dann schon auch sehr, sehr konkret sein. Also da sollte dann wirklich auch drinstehen, an den und den Tagen, um die und die Uhrzeit oder in der und der Zeitspanne ist Folgendes passiert. Ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, ich meine, der Nachbar hat irgendwie Markus Lanz gehört, ne? Also auch lautes Fernsehen könnte irgendwie ein Thema sein. Oder der hat eben ganz laut Jazz gehört oder wie auch immer. Und dann sollte man auch wirklich notieren, Wortfetzen oder ganz konkret die Musik, die gespielt wurde, keine Ahnung, Helene Fischers neuester Schlager, ja, das wäre schon sehr, sehr hilfreich und es sollte, wenn möglich, auch der Lärm eingeordnet werden, der da stattfindet, ne? Also es sollte schon auch irgendwie klar sein, dass man jetzt selber nicht nur irgendwie ein bisschen befindlich ist und sowieso irgendwie auf alles, was ein bisschen lauter ist, besonders reagiert, sondern da sollte dann schon auch drinstehen, ich musste vielleicht das Fenster schließen und ich konnte mein Telefonat immer noch nicht verstehen oder ich bin eben nachts wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen oder sowas.
Jetzt hast du gerade gesagt, aufschreiben, Protokoll führen ist okay. Wir haben aber ja nun mal wirklich alle mittlerweile eigentlich hier dieses Ding, was unser ganzes Leben organisiert. Du hast gesagt, da dürfte ich es jetzt nicht aufzeigen. Hätte ich jetzt gedacht, ist doch ein viel coolerer Beweis, weil automatisch Datumsstempel drauf und wirklich auch irgendeine Art von Lautstärke. Wo ist gerade der Unterschied zwischen das, was ich aufschreibe und das, was ich mit meinem Smartphone mache?
Ja, das Smartphone ist schon ein Eingriff in die andere Privatsphäre, der deutlich stärker ist. Ne? Das ist einfach ein Thema. Leider.
Okay, also darf ich einfach nicht machen, Punkt.
Nee, bitte nicht.
Okay. Du sagtest gerade auch, solange man sowas nicht kommerziell macht, ne, mit dem Feiern oder sowas, also Techno-Party, gibt es ernsthaft Leute, die gegen Geld in ihrer Wohnung feiern und dann so laut Mucke machen, dass die Nachbarn aus dem Bett fallen?
Ja, klar, es gibt ganz, ganz viel in der Wohnung, das wir uns als Normalbürger vielleicht gar nicht so vorstellen können.
Unglaublich. Aber wenn dann jetzt so eine Fete dann wirklich richtig kommerziell ist, gehört ja eigentlich auch nachher mal so ein ordentliches Event auf dem Balkon dazu. Ich denke an Feuerwerk. Weißt du, gut, Silvester ist vielleicht noch ein Ausnahmefall, aber kann das nicht auch richtig gefährlich werden, wenn ich jetzt ein Feuerwerk auf dem Balkon mache?
Kann es. Da gibt es tatsächlich auch eine sehr schöne Gerichtsentscheidung dazu, die das ganz klar nochmal sagt, die ganz klar sagt, nee, das ist eben, Feuerwerk ist nicht einfach nur eine Feierlaune. Ja? Feuerwerk ist ernst zu nehmen. Bei Feuerwerk entstehen Funken, es entsteht Lärm, es entstehen Gerüche und es entsteht natürlich eine Gefahr, also zum einen für die Bausubstanz, fürs Gebäude, ja, und zum anderen aber eben auch für Leib und Leben, also für die anderen Menschen, die da vielleicht drumherum sind. Ja. Feuerwerk gehört nicht auf den Balkon. In die Wohnung natürlich schon gar nicht, aber auch nicht auf den Balkon.
Ist lustig, dass wir da gerade jetzt drüber sprechen. Dieses Jahr ist ja die USA 250 geworden und in den großen Städten hast du dann immer richtig Feuerwerk. Das ist für die Amerikaner ja fast noch wichtiger als Silvester, irgendwas in die Luft zu jagen. Und tatsächlich ist dann eine der wichtigsten Brücken in Brand geraten, die zwischen Manhattan und zwischen der anderen Seite Brooklyn, diese Brooklyn Bridge, ist eine alte Holzbrücke. Ich würde mal tippen, da ist wahrscheinlich irgendwas draufgefallen, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Ist das auch das Problem? Also weniger, dass mein eigener Balkon eventuell dann irgendwelchen Schaden nimmt durch Feuer oder was auch immer, als dass es vielleicht irgendwo nach gegenüber fliegt?
Ah ja, bestimmt. Natürlich, klar. Klar. Also das eigene Feiern sollte jetzt nicht dazu führen, dass hier die Rheinbrücke abbrennt, ne? Ist klar. Aber ja, der Nachbarschutz ist durchaus auch ein Aspekt, ne?
Sehr cool. Ist mal richtig schwierig wird es aber ja, wenn es da mal so persönlich wird. Also wenn ein Mieter den anderen zwar grüßen möchte, aber das auf eine Art und Weise tut, die jetzt nicht höflich ist mit Namen und Herr oder Frau oder sowas. Oder wenn er vielleicht sogar auch gedroht wird, aus welchem Grund auch immer. Oder wenn es dann vielleicht geschubst wird, also so handgreiflich. Wie ernst müssen Vermieter solche Fälle nehmen, wenn sie davon Notiz bekommen?
Also wenn die nachdrücklich sind oder je nach Intensität, müssen sie die schon ernst nehmen. Also was sicherlich nicht geht, sind ernsthafte Beleidigungen. Wir haben da immer wieder mal Themen mit Rassismus auch, sowas, ja. Also alles, was unter das Strafgesetzbuch fällt, ist sicherlich ernst zu nehmen und abmahnungswürdig, ja. Auch Tätlichkeiten, mal im Hingehen mal eben meinen Nachbarn schubse, das geht alles nicht. Alles das ist ernst zu nehmen, aber wir müssen es ins Verhältnis setzen. Also es darf, ich kann nicht sofort fristlos kündigen, nur weil mal jemand den Nachbarn unfreundlich gegrüßt hat im Hausflur. Das reicht natürlich nicht, ist ja klar. Ne?
Gibt es denn irgendeine Liste, wo Worte jetzt auch draufstehen, wo man sagt, du A, Punkt, 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 Punkt. Würde das jetzt so ausreichen?
Ja, doch. Also wenn es wirklich solche drastischen Worte sind, dann würde das schon ausreichen, um eine Abmahnung zu schreiben. Aber es würde sicherlich noch nicht ausreichen, um eine Kündigung zu schreiben. Ja, wir müssen sowieso bei allem, worüber wir gerade gesprochen haben, immer bedenken, die direkte Kündigung ist der absolute Ausnahmefall. In aller Regel müssen wir unangebrachtes Verhalten erstmal abmahnen. Und dann, wenn es wiederholt vorkommt und auch in einer bestimmten Intensität wiederholt vorkommt, dann können wir zur Kündigung greifen. In den meisten Fällen zur ordentlichen Kündigung, in sehr, sehr krassen Fällen zur fristlosen Kündigung. Also hier in diesem Setting wäre das zum Beispiel so, dass wenn jetzt der Mieter kommt und also wirklich ernsthaft dem Vermieter oder einem Nachbarn androht, ihn umzubringen, ja, das wäre sicherlich auch ein Grund für eine fristlose Kündigung.
Okay, ja, neben so jemandem möchte ich auch ungern wohnen. Sag mal, Verena, dann gibt es ja noch diese Fälle, also die meisten Mieter, wenn ich das richtig im Überblick habe, haben ja jetzt nicht ganze Wohnblocks, sondern die haben ein, zwei, vielleicht drei Wohnungen. Für die ist das ja dann irgendwie noch sowas, was die gehört und das möchtest du auch gut behandelt wissen und so weiter. Jetzt gibt es ja vielleicht in der Art und Weise, wie ich in meiner eigenen Wohnung mich aufhalte, wie ich da Dinge aufbewahre, zu dem, was meine Mieter eventuell machen wollen, so einen gewissen Unterschied. Also worauf ich hinaus will, kurz gesagt, ist, wenn ich das Gefühl habe, meine Mietwohnung, und ich kriege das irgendwie durch Zufall vielleicht auch mit, ist komplett verwahrlost in meinen Augen oder komplett zugemüllt. Ja. Ja. Wäre das jetzt schon was, wo ich sagen kann, hier ziehe ich mal die Reißleine?
Nee, auch erst an einer gewissen Grenze. Also ich hatte es eingangs ja schon mal angesprochen. Es ist eben so, dass ich grundsätzlich meine Persönlichkeit entfalten darf in der Wohnung, die ich anmiete als Mieter. Die Grenze ist erst dann erreicht, wenn davon Störungen ausgehen. Also das reine Horten von Dingen, wir nennen das ja immer so eine Sammelleidenschaft, ne? Menschen, die also irgendwie kiloweise Zeitungen auf dem Fußboden haben oder sowas. Das ist erstmal per se erlaubt im Wohnraum, solange nicht, sagen wir mal, eine erhebliche Brandgefahr davon ausgeht oder sich Ungeziefer bildet oder sich Gerüche bilden. Also der klassische Messi-Mieter, der irgendwann seinen normalen Hausmüll nicht mehr entsorgt und den da in der Wohnung sammelt, der verursacht eben über das reine Sammeln von Gegenständen eben noch mehr, nämlich eben Ungeziefer, starke Gerüche, vielleicht auch Verwesungsgerüche und so weiter, die nach draußen dringen und die anderen Mieter dann eben stören in ihrem Wohnen. Und dieser Moment, der ist der, wo wir abmahnen und wo wir, weil sich das Verhalten auch auf die Abmahnung hin meistens nicht ändert, dann auch Kündigungen schreiben.
Jetzt muss ich noch kurz nachfragen. Verwesungsgerüche? Du meinst, wenn irgendjemand sagt, ich will die Rente von Oma noch ein bisschen länger beziehen und
die Oma ist meistens nicht das Problem, Mäuse und Ratten, die dann in der Mietsache auftauchen, die sind dann eher das Thema. Ja, oder einfach ein Ungeziefer, das in der Ecke liegt und in größeren Mengen.
Okay. Ja. Wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen, also unflätige Nachbarn, aus meiner Sicht immer, die komische Tiere haben, die seltsame Dinge rauchen, die vielleicht nicht ganz so auf dem gleichen Level Musik hören, was Lautstärke angeht, wie ich. Wenn wir das alles mal zusammennehmen, was kann ich als Vermieterin oder als Vermieter aus solchen Fällen unbedingt lernen? Was kann ich da mitnehmen?
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, sich frühzeitig beraten zu lassen, wenn man solche Themen hat, um einfach auch die Grenze genau zu kennen im eigenen Fall, ja, wann die Abmahnung möglich ist, wann die Kündigung möglich ist und dann auch rechtzeitig und gut und schnell reagieren zu können, wenn eben dieser Punkt überschritten wird, an dem es zu viel wird. Ja, das ist eben einzelfallabhängig. Und dann einfach auch da nochmal ein kleiner Reminder, Protokoll schreiben. Das ist wahnsinnig hilfreich. Es ist wahnsinnig hilfreich, auch in solchen Fällen die Polizei zu verständigen, wenn solche Probleme auftauchen, sodass einfach durch entsprechende Polizeieinsätze auch die Dinge aktenkundig sind. Das ist für die Beweisführung hinterher eben Gold wert.
Okay, also nicht aus dem Bauch raus handeln, sondern wirklich erstmal sammeln, prüfen, dokumentieren und Hilfe suchen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort bei der Polizei, werdet ihr ja wahrscheinlich auch Ansprechpartner, ne? Mit denen man dann schon mal reden kann und gucken, was kann ich da so machen.
Ja, genau.
Sehr spannende Folge. Vielen Dank, Verena. Es sind ganz klare Hinweise und für alle, die jetzt draußen zugehört haben und vielleicht gerade so einen Fall auf dem Tisch haben, wo sie nicht wissen, was sie jetzt irgendwie machen, dann frühzeitig prüfen, nicht zu vorschnell handeln. Also bei Kampfhunden und bei all solchen Dingen würde ich vielleicht auch nicht selber irgendwas probieren. Und also das waren so mal die Wohnungsmiete, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben, dass sie nie mit sowas zu tun haben und dass sie sich extrem gut mit ihren Mietern verstehen. Verena Till, Rechtsanwältin von Haus und Grund in Frankfurt am Main. So, jetzt habe ich hier nochmal auf meine Liste geguckt. Also es gibt Paragraph 535, danach darf man jetzt in meinen Worten erstmal machen, was man eigentlich so will. Kleine Hunde sind okay, wenn es Kampfhunde werden, dann ist es nicht mehr so das Richtige. Rauchen auf dem Balkon müsste man ertragen, auch wenn es Cannabis ist, solange das nicht wirklich eingebaut wird. Und ein bisschen lautere Fete eventuell auch. Also letzten Endes wünsche ich mir das ja auch, können alle die Persönlichkeit irgendwie so ein bisschen ausleben. Hoffentlich nicht wenigstens mit Feuerwerk auf dem Balkon.
So ist es, genau.
Haus und Grund kannst du rund um die Uhr überall hören. Wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt alle Antworten rund ums Selbstbewohnen, aber auch ums Vermieten. Die Experten bei Haus und Grund in Frankfurt, die sammeln seit Jahren alle Fragen, von denen dieser Podcast lebt. Und damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst und damit du auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt. Und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.